»Ich glaube«, begann sie zögernd, »ich war immer einsam, was weibliche Gesellschaft anbelangt. Was mich bei den Damen von Atlanta verhasst macht, ist eigentlich gar nicht meine Arbeit. Sie haben mich ohnehin nie gern gehabt. Kein weibliches Wesen hat mich jemals lieb gehabt, außer meiner Mutter. Auch meine Schwester nicht. Ich weiß nicht warum. Aber schon vor dem Kriege, ja, ehe ich Charles heiratete, hatten die Damen an allem, was ich tat, etwas auszusetzen.«
»Sie vergessen Mrs. Wilkes«, erwiderte Red mit einem kleinen, boshaften Schimmer in den Augen. »Sie ist immer mit ihnen durch dick und dünn gegangen. Ich glaube, bis auf einen Mord würde sie immer alles gutheißen, was sie tun.«
Scarlett lachte verstimmt. Sogar den Mord hat sie gut geheißen. Sie lachte wegwerfend. »Ach, Melly«, sagte sie und fügte dann wehmütig hinzu, »es macht mir nicht gerade Ehre, dass Melly als einzige Frau mein Tun gutheißt. Sie hat nicht mehr Verstand als ein Perlhuhn, und wenn sie nur etwas gesunden Menschenverstand hätte...« Verwirrt hielt sie inne.
»Dann würde ihr einiges aufgehen, was sie nicht gutheißen könnte«, endigte Red. »Nun, davon wissen Sie natürlich mehr als ich.«
»Ach, ich verfluche Ihr gutes Gedächtnis und Ihre schlechten Manieren.«
»Ihre ungerechte Unfreundlichkeit übergehe ich mit dem Schweigen, das sie verdient, und komme wieder auf unser voriges Thema. Eins muss ich Ihnen sagen. Sobald man anders ist, ist man auch allein, nicht nur innerhalb der eigenen Generation, sondern sogar in der der Eltern und der Kinder. Sie alle verstehen sie in keinem Punkt und nehmen an allem Anstoß, was sie tun. Aber ihre Großeltern wären wahrscheinlich stolz auf sie gewesen und hätten von ihnen gesagt, dies ist noch Holz vom alten Stamm. Und ihre Enkel werden später neidisch seufzen, was für ein Galgenstrick muss Großmama doch gewesen sein. Und sie werden versuchen, es ihnen nachzutun.«
Scarlett musste lachen. »Manchmal treffen sie wirklich den Nagel auf den Kopf. Da war zum Beispiel meine Großmama Robillard. Mammy drohte mir immer mit ihr, wenn ich ungezogen war. Großmama war kalt wie ein Eiszapfen und nahm es mit ihren und andere Leute Manieren höllisch genau, aber sie hat dreimal geheiratet und alle möglichen Duelle sind ihretwegen ausgefochten worden. Sie benutzte Rouge und trug unerhört tief ausgeschnittene Kleider und kein, nun, nicht viel darunter.«
»Und Sie haben sie gewaltig bewundert, wenn Sie auch immer versucht haben, Ihre Mutter zu gleichen.« »Ich hatte einen Großvater von der butlerschen Seite, der war Seeräuber.«
»Wahrhaftig? Doch nicht von der Sorte der Totschläger und Halsabschneider.«
»Wenn damit Geld zu machen war, wird er wohl auch Leute umgebracht haben. Auf jeden Fall hat er sich so viel zusammengegaunert, dass mein Vater recht vermögend war. Aber die Familie bezeichnete ihn immer vorsichtig als Seemann und Kapitän. Er kam längst vor meiner Geburt bei einer Kneipenrauferei ums Leben. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass bei seinem Tode seine Kinder erleichtert aufatmeten. Der alte Herr war meistens betrunken. Er pflegte dann wohl auch zu vergessen, dass er ein ehrbarer, früherer Seemann war und erzählte einiges aus seinem Leben, so dass den Kindern die Haare zu Berge standen. Ich habe ihn immer bewundert und ihm viel mehr nachgeeifert als meinem Vater. Mein Vater war ein liebenswürdiger Herr von ehrenhaftem Lebenswandel und voll frommer Redensarten. Ihre Kinder werden sicher ebenso wenig mit ihnen einverstanden sein wie heute schon die Damen Meriwether und Elsing und ihr ganzer Schlag. Wahrscheinlich werden ihre Kinder sanfte, sittsame Geschöpfe, wie meistens die Kinder von Dickschädeln. Und um sie vollends zu verweichlichen, werden sie vermutlich wie jede Mutter alles daran setzen, dass sie nie all die Mühsal kennenlernen, die sie erlebt haben. Aber das ist alles verkehrt. Das Unglück stärkt den Menschen oder es zerbricht ihn. Beifall können sie erst von ihren Enkeln erwarten.
Tja, wie unsere Enkel wohl ausfallen?
Unsere? Wollen Sie damit andeuten, dass Sie und ich gemeinsame Enkelkinder haben werden? Pfui, Mrs. Kennedy.
Plötzlich wurde Scarlett sich bewusst, was sie da gesagt hatte, und sie errötete. Sie schämte sich nicht nur seines Scherzes, sondern dachte wieder an ihren zunehmenden Körperumfang. Weder sie noch er hatten je auf ihren Zustand angespielt. Sie hatte sich immer, wenn er dabei war, die Wagendecke bis unter die Achseln hochgezogen, auch an warmen Tagen, und sich nach Frauenart in dem Glauben getröstet, man sähe ihr nichts an, wenn sie sich so zudecke. Plötzlich wurde sie wütend über ihren Zustand, wütend vor Scham, dass er davon wusste.
»Aus dem Wagen, Sie Schmutzfink«, sagte sie mit bebender Stimme.
»Ich bleibe sitzen«, erwiderte er gelassen. »Ehe Sie nach Hause kommen, ist es dunkel, und beim nächsten Brunnen hat sich eine neue Kolonie von Schwarzen in den Zelten und Blockhütten gebildet. Nigger schlimmster Sorte, höre ich, und ich sehe nicht ein, warum sie dem tatendurstigen Ku Klux Klan Anlass geben sollten, heute Abend die Nachthemden anzuziehen und auszureiten.«
»Hinaus«,
schrie sie und zerrte an den Zügeln. Da wurde ihr plötzlich schlecht. Rasch hielt er das Pferd an, gab ihr zwei reine Taschentücher und hielt ihr geschickt den Kopf über den Wagenrand. Einen Augenblick drehten sich schwindelerregend die Strahlen der Nachmittagssonne, die niedrig durch die frisch begrünten Bäume schienen, in einem Wirbel von Grün und Gold. Als der Anfall vorüber war, barg sie den Kopf in den Händen und weinte vor Scham. Sie hatte sich nicht nur vor den Augen eines Mannes erbrochen, das Schrecklichste, was einer Frau widerfahren konnte, sondern die beschämende Wirklichkeit ihrer Schwangerschaft war an den Tag gekommen. Ihr war zumute, als könnte sie Red nie wieder in die Augen sehen, dass ihr dies gerade bei diesem Mann zustoßen musste, der keine Achtung vor der Frau hatte. Sie weinte und war auf einen derben Witz gefasst, den sie ihm nie würde verzeihen können. »Sei nicht so dumm«, sagte er ruhig. »Es ist dumm von dir, dich bis zu Tränen zu schämen. Komm, Scarlett, sei kein Kind. Du musst doch wissen, dass mir deine Schwangerschaft bekannt war. Ich bin noch nicht blind.« »Ach«, seufzte sie beklommen und presste ihr Gesicht nur noch fester in die Hände. Schon das Wort war ihr schrecklich. Frank sprach verlegen von ihren Umständen, wenn er ihre Schwangerschaft meinte. Gerald hatte zartfühlend von einem Familienereignis gesprochen, wenn er auf derartiges anspielte. Die Damen pflegten es vornehm mit »in Verlegenheit sein« zu bezeichnen. »Du bist ein Kind, wenn du meinst, ich hätte es nicht gesehen, weil du dich unter der heißen Decke verkriechst.« »Natürlich wusste ich es. Warum hätte ich denn sonst...«